Okay, Halleluja. Ja, wie gesagt, es ist kein Spielchen, was wir machen, sondern es ist bitterer Ernst. Wenn wir das nicht glauben und wenn die Bibel das nicht für dich ist, dann schmeiß die Bibel einfach in die Ecke und lass sie dort einfach liegen, okay? Weil die Bibel ist genau das, was wir zusammen proklamieren. Und wenn du es aussprichst, wirst du es auch schließlich glauben. Okay, wir wollen heute einfach weitermachen, Fundamente verstärken, Fundamente unseres Glaubens vertiefen, weiter in Gott hineinwachsen. Und um festen Glauben zu haben, braucht man eine solide, tiefe Basis. Viele Christen haben keine festen Fundamente, wenig Wissen über die Grundwahrheiten ihres Glaubens. Und deshalb ist es für viele Christen extrem schwer, auch eine tragfähige Beziehung zu Gott aufzubauen. Deswegen leiden viele Christen, deswegen leben viele Christen weit unter dem, was sie eigentlich haben sollten. Viele überleben einfach so. Und das ist nicht das, was Gott für dich möchte. So, ich möchte heute über ein Fundament sprechen. Und es ist die Frage, kann ich meine Erlösung wieder verlieren? Mach dir mal die erste Folie zusammen. Hat sich aufgehängt. Gut, dann warten wir, bis es abhängt. Viele Christen stellen immer wieder auch diese Frage. Kann ich meine Erlösung wieder verlieren? Kann ich aus der Gnade Gottes fallen? Kann ich errettet sein und dann doch wieder verloren gehen? Kann ich so sehr sündigen, dass Gott mir an einem bestimmten Punkt nicht mehr vergibt? Oder eine andere Frage ist, gibt es die Todsünden oder Todsünde? Wieder eine andere Frage, die oft gestellt wird, was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Wann sündige ich gegen den Heiligen Geist? Diese Fragen bewegen viele Christen auch sehr, sehr ernsthaft. Und wenn wir auf diese Fragen keine Antwort haben, dann sehen wir es nochmal, dann bewegen wir uns auf einem wackeligen Grund. Und ich möchte es gleich schon mal vorne wegnehmen. Ich glaube nicht, dass ich meine Erlösung wieder verlieren kann. Aber wenn ich das glaube, dann bewege ich mich auf einem sehr, sehr wackeligen Grund. Wenn du als Sportschütze versuchen möchtest, ein Ziel auf 100 Meter Entfernung zu treffen und du stehst auf einer Plattform, die laufend hin und her wackelt, was glaubst du, wie sicher die Wahrscheinlichkeit ist, dass du dein Ziel triffst? Fast bei null. Und viele Christen stehen auf einer solchen wackeligen Grundlage und versuchen in ihrem persönlichen Glauben zu wachsen. Versuchen in der Heiligung zu wachsen. Und sind immer wieder mehr damit beschäftigt, ihrer Angstgefühle Herr zu werden, als wirklich voranzugehen. Kein Kind kann gesund aufwachsen, wenn es sich nicht der elterlichen Liebe absolut bewusst ist. Wenn ein Kind die meiste Zeit damit nur zubringt, um die Zuneigung der Eltern zu kämpfen, kannst du nicht erwarten, dass das Kind gesund zu einem reifen Menschen, der sich im Leben bewährt und besteht, heranwachsen kann. Und das ist auch mit Christen. Wenn du glaubst, dass du permanent um die Zuneigung des Vaters, um die Grundzuneigung kämpfen musst, wirst du zu keinem starken Christen heranwachsen. Du wirst immer jemand sein, der in Furcht und in Angst und in Unsicherheiten lebt. Und entsprechend wird auch deine Ausstrahlung sein. Und Gott möchte, dass wir Menschen zu ihm ziehen dadurch, dass sie unser Leben sehen, dass sie von unserem Leben angesteckt sind, begeistert sind, spüren, dass wir etwas haben, was andere nicht haben. Und Menschen werden nicht gewonnen, wenn sie unser Leben sehen. Sie sind abgeschreckt von uns. Von unserer Furcht, von unserer Angst, von unserer Religiosität. Du wirst keinen Menschen anziehen. Du wirst vielleicht höchstens die anziehen, die genauso kaputt sind. So, die meisten dieser Fragen, die wir hier sehen, werden deshalb gestellt, weil auch sehr wenig Wissen darüber vorhanden ist, was ist Sünde eigentlich? Oder wovon werde ich eigentlich erlöst? Oder wodurch genau wurde ich denn erlöst? Über viele Dinge gibt es so eine Art Schein und Halb und wabbeliges Wissen. Und entsprechend wabbelig und scheinfertig ist auch das ganze Fundament, auf dem wir stehen. Ich möchte mit euch einfach mal ein bisschen erarbeiten, zunächst mal Grundlagen und herausfinden, was ist eigentlich Sünde? Was ist eigentlich Sünde? Wir haben es ja schon x-mal gesagt, das Wort Sünde heißt zunächst mal Zielverfehlung. Ich verfehle mein Ziel. Das griechische Wort für Sünde wurde genauso verwendet, wenn ein römischer Soldat beim Übungsschießen mit dem Bogen oder mit dem Speer sein Ziel verfehlt hat. Dann hat man gesagt, er hat gesündigt. So, Sünde ist, wenn du dein Ziel verfehlst. Wir haben so oft gerne die Tendenz, wenn ich jetzt jemanden frage, was ist Sünde, dann kommt sofort Stehlen, Ehebrechen, Lügen, Habgier. Wir fangen an, Taten aufzuzählen. Und wir meinen, das ist Sünde. Aber Sünde ist viel, viel mehr als das. Das, was du da aufzählst, ist die vielköpfige Frucht der Sünde, aber nicht ihre Wurzel. Wenn wir von Sünde reden, dann reden wir von der Wurzel und nicht von den Früchten. Ein Baum, ein Strauch, das ist nur ein Teil, was du siehst. Aber das wirklich Wichtige, was ihn ausmacht, ist verborgen unter der Erde. Das ist die Wurzel. Und was du oft siehst, Lügen, Stehlen, Ehebruch, Morden, das sind die Früchte der Sünde, aber das ist nicht die Sünde selber. Und viele meinen, Erlösung geschieht so irgendwie, dass Gott mit diesen Früchten dealt. Ne? Ich höre auf zu stehlen, ich höre auf, vielleicht die Ehe zu brechen. Aber das sind nur äußerliche Dinge. Sünde und Zielverfehlung fängt in unserem Herzen an. Die Pharisäer, auf die wir gerne immer so, ja, die Pharisäer verächtlich herabgucken, aber sie sind eigentlich ein Spiegelbild auch ein Stück weit von allen Menschen. Alle Menschen sind ein Stück weit Pharisäer. Alle. Wir können nicht sagen, die Pharisäer. Wir alle sind ein Stück weit Pharisäer. Die Pharisäer waren an sich nicht immer schlechte Menschen. Die Pharisäer war ursprünglich eine Gruppe von jüdischen Gläubigen, die sich entschlossen hatten, nie mehr in Götzendienst zu fallen. Sie hatten sich ursprünglich entschlossen, dass es nie mehr passieren darf, dass Israel aus seinem Land gerissen wird, weil es fremden Göttern nachlief. War eine noble und gute Absicht. Und sie hatten gedacht, wir werden das schaffen, indem wir das Gesetz Gottes ganz genau beobachten. Also nicht mit dem Fernglas, sondern wir werden es ganz genau einhalten. Wir werden sicher machen, dass jeder Jude das Gesetz haargenau einhalten kann. Dazu werden wir zuerst die Juden genau belehren. Da entstand nämlich die Synagoge. Dort verkündete man ganz genau das Gesetz. Dann hatte man weitere gute Ideen. Wir müssen das Gesetz auch ganz genau erklären. Das war ja auch noch gut. Aber dann hatte man schon langsam verrückte Ideen. Man dachte, vielleicht wäre es gut, wenn wir zum Gesetz noch Gesetze erfinden, um sicher zu machen, dass das Gesetz auch wirklich gehalten wird. Und das waren die sogenannten Satzungen der Alten, so wurde es genannt. Und das führte unmerklich in die Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit hat ein Problem, dass sie sich nur auf äußerliche Dinge konzentriert. Der gesetzliche Mensch beschäftigt sich in der Regel nicht mit der Wurzel, sondern mit den Früchten. Und so kam es, dass als Jesus die Bühne der Welt betrat, das Pharisäertum bereits eine vollkommen pervertierte gesellschaftbar. Viel, aber das ist auch das, was wir heute bei uns finden. Man betrachtete nur noch die einzelnen Sünden, aber nicht mehr die Wurzel. Man ging mit den Sünden oberflächlich um. Man dachte, indem man dies und das vermeidet, wäre man mit der Sünde klar. Ein ganz simples Ding war, wenn man sich beim Ehebruch nicht erwischen lässt, dann ist es kein Ehebruch. Was für eine Logik. Nur so können wir auch Matthäus 6 verstehen, wo Jesus zum Beispiel sagt, wenn du nur schon eine verheiratete Frau anschaust und hast in deinem Herzen das Verlangen, mit ihr sexuell Gemeinschaft zu haben, hast du, Mensch, in deinem Herzen die Ehe gebrochen. Was Jesus hier macht, ist nicht ein Joch der Verdammnis auf jeden Menschen zu legen, sondern was Jesus macht, ist, den Menschen, die dachten, Sünde ist nur das, was man tut, zu zeigen, dass Sünde wo anfängt? In meinem Herzen. Und der nächste Schritt wäre gewesen, dass die Menschen eigentlich verstehen müssten, ich brauche Erlösung nicht, indem ich mir vielleicht was verkneife. Und viele meinen, indem ich mir etwas verkneife, das ist Erlösung. Mit zusammengepressten Zähnen schaffe ich es gerade eben so. Und das ist Erlösung. Deswegen gibt es auch so viele verkniffene Christen. Luther hat mal gesagt, aus einem verkniffenen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Also es war nicht ich, es war Luther. Ne? Aber damals waren die Deutschen halt deftiger. Ne? Aber viele Christen haben so ein verkniffenes Körperteil. Ne? So, was Jesus damit sagt, ist, dein Problem, mein lieber Mensch, ist in deinem Herzen. In deinem Herzen. Und nicht außerhalb deines Herzens. Dein Problem sind nicht die Taten, sondern hier das Herz, in dem die Taten geboren werden, in dem die Taten beginnen. Und Erlösung beginnt logischerweise hier. Und nicht, indem wir mit Äußerlichkeiten uns abgeben. Wenn wir krampfhaft versuchen, nicht mehr zornig zu sein oder krampfhaft versuchen, nicht mehr habgierig zu sein, dann mag uns das eine Weile gelingen, aber das wird das Problem nicht lösen. Das Problem ist hier im Herzen drin. Und das ist das, was Jesus den Pharisäern beibringen wollte. Auch wenn er sagte, wenn du nur schon sagst, du gottloser Narr, bist du des höllischen Feuers schuldig. Die Pharisäer dachten, nur wenn ich jemand umbringe, Jesus aber sagt, schon in Gedanken jemanden so fertig zu machen, dass man ihm vielleicht den Tod oder sonst was in den Hals wünscht, Jesus sagt, das ist eigentlich wie Mord. Damit will Jesus uns auch nicht verdammen und sagen, ihr seid ja alle des höllischen Feuers schuldig, denn jeder von uns hat das schon getan. Was Jesus sagen will den Leuten und sagen wollte, ist, ihr braucht eine viel tiefere Erlösung als die Freiheit von äußeren Taten. Oder die Freiheit äußerlich negativer Taten. Ihr braucht eine Erlösung in euren Herzen. Ihr braucht eigentlich ein neues Herz. Die Antwort ist, wir werden erlöst nicht von unseren einzelnen äußeren schlechten Taten, sondern Gott erlöst uns von der Wurzel. Und das ist unser Herz, dem inwendigen bösen Menschen, dem Hang, Untaugliches zu tun, es nach außen so zu tarnen, dass es niemand sieht und sich dabei auch noch nicht mal was zu denken. Davon möchte Gott und hat Gott uns frei gemacht. In Johannes 3,3 verrät Jesus dem Nikodemus, wie das geschieht. Er sagt dort, wirklich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, Nikodemus, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jesus erklärt dem schriftgelehrten Pharisäer Nikodemus, dass es um mehr als um die äußere Veränderung des Betrages geht. Wenn Jesus sagt, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Jeder Mensch, der geboren wird, der normal in diese Welt kommt, ist unter diesem Fluch sündigen zu müssen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das richtig rauskommt. Wir denken die kleinen süßen Babys, aber die kleinen süßen Babys haben das Potenzial zum Sünder in sich. Als wir in Südafrika waren im Frühjahr, Mark und ich, haben wir so kleine Löwenbabys auf den Arm gehabt. Ne? Aber dieses Löwenbaby hatte das Potenzial in sich, ein 500 Kilo Raubtier zu werden. Ne? 500 Kilo ist übertrieben, aber so 250 Kilo, glaube ich, bringt so ein Löwenmännchen schon auf die Waage. So, das war nur eine Frage der Zeit, ne? Ein Jahr später hätte ich den nicht mehr auf dem Arm haben wollen. Und Jesus sagt, wovon ihr erlöst werden müsst, ist von eurer Haltung hier drinnen. Und das geschieht nicht durch ein äußeres Herumdoktern an den Symptomen, sondern etwas in euch muss neu gemacht werden. Und das Interessante ist, dass im Hesekiel, im Alten Testament, Hesekiel war ein Prophet, der 800 Jahre vor Christus lebte, dass Gott da schon mitgeteilt hat, wie das praktisch aussehen wird. Und dort heißt es, Hesekiel 36, 26, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben und ich, Gott, werde aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. So, was Jesus sagt, ist, es geht darum, dass dein ganzer innerer Mensch erneuert wird, nicht nur ein bisschen Außenkosmetik. Das bedeutet, das Sterben deiner alten Geisteshaltung, die geprägt ist von Rebellion, von Abneigung gegen Gott und gegen seine Gebote. Das bedeutet, einen völlig neuen Geist empfangen. Deswegen kannst du einen Menschen nicht bekehren. Du kannst einen Menschen anpredigen, du kannst ihn anlabern, du kannst ihn in ein Zimmer sperren, dann predigst du ihn 10 Stunden an, fesselst ihn an Händen und Füßen und er wird sich nicht ändern. Deswegen bemühen sich so viele Christen völlig vergeblich, indem sie meinen, sie können andere intellektuell zulabern und es passiert nicht. Etwas muss hier drinnen passieren und das geschieht, wie wir nachher noch feststellen, souverän durch Gott. Wir können keinen Menschen bekehren. Gott sei Dank. Wir können Zeugnis geben und wir sollten das zuallererst durch unser Leben. Wenn unser Leben stimmt, und übereinstimmt mit dem, was wir sagen, dann sind wir machtvolle Zeuge. So, praktisch bedeutet das, dein altes Wesen stirbt und wird ein für alle Mal ausgelöscht. Was ist das alte Wesen? Das ist der Mensch, der vorher in uns gelebt hat, der gesündigt hat, das Ziel verfehlt hat und sich dabei gar keine Gedanken gemacht hat. Das war für ihn völlig normal. Als ich noch kein Christ war, war es für mich völlig normal, bestimmte Dinge zu tun, die ich heute nicht mehr tue. Ich habe mir darüber überhaupt kein Gewissen gemacht. Ob das Drogenmissbrauch waren, ob das eine Freundin nach der anderen war, ob das Lügen war. Ich habe mir darüber keine Gedanken. Es war für mich normal. Leben hieß für mich, meinen Vorteil suchen, clever sein und dabei gut leben. Natürlich hatte ich auch so ein gutes Herz. Man will ja niemanden, ich wollte niemanden wirklich schaden oder Böses tun. Aber der Rest war mir eigentlich egal. Und da hätten Leute an mich hinreden können, die haben es auch versucht. Interessiert mich nicht. Dieser alte Mensch, den will Gott auslöschen. Und darum geht es, von neuem geboren zu werden. Bei manchen geht es ganz schnell, bei manchen ist es eher ein Prozess. Bei mir ging es ganz schnell in einer einzigen Nacht, dass mir Gott begegnet. Boom. In 30 Sekunden war der Fall Uwe Dahlke für Gott erledigt. Ein alter Mensch war innerhalb von 30 Sekunden gestorben. Es war vorbei. Und ich wusste das, ich habe es gespürt. Und danach schrie nur noch alles in mir: Gott, wenn es dich wirklich gibt, will ich dir nachfolgen. Heißt es, dass ich danach nie mehr gesündigt habe, danach nie mehr schwach war? Nein. Aber das Entscheidende war, etwas in mir hat sich verändert. Ich wollte nicht mehr sündigen. Ich will auch heute nicht mehr sündigen. Ich falle noch in Sünde, natürlich. Aber ich will es nicht mehr. Das ist der Unterschied. Das ist das, was bei der Wiedergeburt passiert. Dein Wille, sündigen zu wollen, wird ausgelöscht. Du kriegst ein neues Herz, einen neuen Geist. Genau das, was Gott gesagt hat. Ich werde meinen Geist in euch geben und werde aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln. Meine Rechte halten und danach tun. Was hier in dem Vers nicht deutlich rauskommt, das ist ein Prozess, den Gott in dir anfängt. Ein Prozess. Und ein Prozess braucht Zeit. Aber am Ende steht der neue Mensch. Wenn du mal ganz ehrlich bist, warum folgst du Gott nach? Weil du es musst oder weil du es eigentlich gerne möchtest? Das ist eine Frage, die sehr wertvoll ist. Folgst du Gott nur nach aus Angst, in die Hölle zu gehen? Oder folgst du ihm nach, weil du ihn liebst? Weil du es eigentlich möchtest? Johannes sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Denn die Furcht, wahre Liebe treibt alle Furcht aus. Es gibt natürlich viele Christen, die am Anfang noch aus Angst Gott nachfolgen. Aber wenn du in einem gesunden Prozess weiter wächst, sollte jeder von uns an einen Punkt kommen, wo er sagt, hey Gott, ich folge dir nach, weil ich dich liebe. Ich sage Ja zu deinen Geboten, weil ich spüre, sie sind das Beste für mich, was dir passieren kann. Auch wenn ich alles nicht gleich verstehe. Auch wenn ich vielleicht im Moment noch mit manchen Sachen echt meine Probleme habe. Aber ich sehe ein, du hast recht. Ich schaffe noch nicht in allen Dingen zu tun, wie du es sagst. Aber du hast recht, Gott. Das ist der Unterschied des Wiedergeborenen. Das heißt nicht, dass er in allem perfekt ist. Aber er gibt zu, dass Gott recht hat. Vielleicht hast du ein Problem mit Lügen. So. Aber nachdem du wiedergeboren bist, passiert eins. Wo immer du lügst, tut es dir hinter dir leid. Es tut dir weh. Du ärgerst dich über dich selber am allermeisten. Eigentlich wolltest du es gar nicht. Und mit jedem Mal mehr tut es dir mehr weh. Und mit jedem Mal mehr wächst in dir auch das Verlangen, damit aufzuhören. Und du wirst feststellen, wenn du weitergehst in die Phase, sich auch vergeben zu lassen, Schuld bekennen, Vergebung abholen, weitermachen, wirst du plötzlich merken, wie üble Gewohnheiten mehr und mehr und mehr aus deinem Leben verschwinden. Es ist manchmal ein Kampf. Es geht manchmal Monate, manchmal Jahre. Aber irgendwann merkst du, ist es vorbei. Und dann kannst du sagen, ich habe diese Schwäche in mir überwunden. Das nennt man auch Heiligung, werden wir nachher noch sehen. So, und darum geht es. Wenn wir verstehen wollen, ob wir unser Heil verlieren können, müssen wir zunächst mal begreifen, wovon sind wir erlöst worden und wie sind wir erlöst worden. Erlösung ist, dass Gott dir ein wirklich neues Leben schenkt, einen neuen Menschen schenkt. Und dann reden wir nämlich davon, kannst du diesen neuen Menschen wieder verlieren? Kannst du das Leben, das Gott dir neu gegeben hat, verlieren? Das ist die Frage. Und nicht, ist nach einer gewissen Anzahl von Sünden das Gnadenlevel Gottes erschöpft. Machst du mal die nächste Folie? Ich möchte mal kurz auch an dieser Folie zeigen, wie das Ganze grafisch aussieht. Manchmal helfen einem Bilder. Da unten der rote Balken ist deine Lebenslinie. Du wirst irgendwann leiblich geboren. Das ist, was Jesus sagt. Alles, was vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch. So, du bist geboren. Die Bibel sagt, wir werden als Sünder, als Zielverfehler geboren. Punkt. So, wenn sich jetzt nichts ändert, leben wir unser organisches Leben und dann trifft dich irgendwann der Blitz und der leibliche Tod tritt ein. Fleisch zu Fleisch, Staub zu Staub, Erde zu Erde, Punkt, das war's. Da oben gibt es das eigentliche Leben, zu dem wir bestimmt sind, nämlich ewiges Leben, ohne Anfang, ohne Ende. Da gibt es einen Status, ein Kind Gottes zu sein. Aber zwischen diesen beiden Linien gibt es einen Abgrund oder eine Distanz, eine Trennung. Und das ist die Trennung von Gott, die entstanden ist durch Verfehlung. In Römer 3, Vers 10 bis 12 kannst du es nachlesen. Alle haben gesündigt, alle sind abgefallen, alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Es gibt keinen, auch nicht einen, der eine Ausnahme ist. Niemand ist moralisch auf der Erde so vollkommen, dass er diesen Abgrund durch sein moralisches, äußerliches Leben überbrücken könnte. Niemand. Und das ist für viele Menschen schon sehr, sehr empörend. Das kratzt an manch menschlichem Stolz ganz gewaltig. Das ist auch ein Grund, warum Jesus sagt, es kann niemand zum Vater kommen, außer durch mich. Diese Trennung kann von uns nicht durch eigene Werke überbrückt werden. Paulus sagt, es ist unmöglich, durch eigene Werke vor Gott gerettet zu werden. Du schaffst es nicht, so gut zu leben, dass Gott dir als Gegenleistung dafür das ewige Leben geben muss. Niemand von uns schafft es. Niemand von uns ist so vollkommen. Und das fallen wieder viele Leute rein, weil sie nur auf Äußerlichkeiten gucken. Neulich hat man zu mir gesagt, ja, aber guck mal den Dalai Lama an. Ich habe mich innerlich bald totgelacht. Ne? Ich sagte, den kennst du ganz persönlich, nicht wahr? Niemand kann das Herz eines anderen gucken. Aber Gott ist der Künder des Herzens. Und Gott sagt, kein Mensch ist ohne Schuld. Und Jesus sagt, Schuld fängt schon hier oben an. Und spätestens da sollten wir eigentlich kapieren, dass jeder ein Sünder ist. Jeder ist ein Mörder, jeder ist ein Ehebrecher, jeder ist ein Dieb. Jeder hat Schuld. Auch wenn er nach außen hin moralisch der nette Biedermann ist. So, das ist der Punkt, an dem wir stehen. Machst du mal die nächste Folie? Und Gottes Lösung dann ist die Wiedergeburt. Das, was ich euch erklärt habe, du wirst geboren, dann lebst du dein Leben und plötzlich kommt Gott in dein Leben. In einem Moment beginnt sich dein Leben zu verändern. In einem Moment schenkt dir Gott ein neues Leben. In einem einzigen Moment, durch die Neugeburt, überwindest du diesen gewaltigen Abgrund. In einer Sekunde wirst du erlöst. Durch die geistige Neugeburt werden wir in einem Moment für immer erlöst und erhalten das ewige Leben und die Kindschaft aus Gnade ohne eigene Werke. Und das ist das, was Jesus sagt, es sei denn, ihr werdet von Neuem geboren. So könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen und hineinkommen. Das ist das, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Basis dafür ist der Glaube an das, was Jesus Christus für mich getan hat. Und in einem einzigen Moment werde ich erlöst. Was passiert jetzt hier? Warum werde ich erlöst? Weil Gott mir einen neuen Geist gibt. Dadurch, dass ich einen neuen Geist habe, werde ich ein Kind Gottes. In einem Moment. Und das musst du dir nicht erdienen. Das passiert in einer Sekunde. Das heißt, in einer Sekunde bist du eigentlich schon im Himmel. Und das ist Gottes Lösung, die Neugeburt. Er gibt uns seinen Geist und der alte Geist, der in uns wohnt, der Geist der Rebellion gegen Gott, stirbt in einem einzigen Moment. Und von dem Moment bist du ein Erbe und Kind Gottes und kannst nie mehr verloren gehen. Was passiert danach? Machst du mal die nächste Folie. Wenn das passiert ist, beginnt dein Leben als Kind Gottes. Es wird als Heiligung bezeichnet, ein Begriff, mit dem heute wenige etwas anfangen können. Heiligung heißt eigentlich auf die Seite setzen für Gott, abgesondert für Gott. Ich lebe ein Leben jetzt nicht mehr für mich und meinen Gusto, sondern für Gott.
Meine gerechte Sache.
Und ihr seht auch hier in diesem Pfeil, das ist ein Prozess. Das ist nicht schwupp.
Da gibt es Stufen. Es
braucht seine Zeit. Wir brauchen sogar einander dabei. Und das ist das, was nach der Neugeburt geschieht. Wir wachsen in unserem Glauben. Und dieses Wachstum ist ein lebenslanger Prozess. Und am Ende dieses Wachstums erwartet uns Lohn. Lohn bedeutet, Gott will uns einmal Verantwortung geben und Gott will uns Position geben in seinem Reich. Du bist nicht geschaffen, um im Himmel in einem eingelaufenen Nachthemd auf einer Wolke zu sitzen und Halleluja zu singen, sondern du bist dazu geschaffen, mit Gott in alle Ewigkeit zu regieren. In Offenbarung Kapitel 22, Vers 5 heißt es, dort aber wird es keine Nacht mehr geben und keinen Tag, denn man braucht weder das Licht von Lampen noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Sie, wir, immer und ewig mit ihm herrschen. Das ist das, was dich und mich erwartet. Und die Erde ist Führungsakademie Gottes. Du bist hier in der größten Führungsakademie des Universums. Du bist berufen, König und Prophet zu sein. Einmal mit Gott. Das ist deine Berufung. Und die Frage ist, ihr kennt es, in der Schule, die wenigsten Schüler wissen das, sie haben eine Berufung. Ne? Irgendwann soll mal was Gutes aus ihnen werden, aber Schüler haben die Probleme, dass das nicht kapieren. Und dann schwänzen wir die Schule, passen nicht auf, rebellieren gegen den Lehrer, machen nicht mit. Das Resultat? Schlechte Zeugnisse. Schlechte Zeugnisse, schlechte Position im Leben. Genauso ist es im Reich Gottes. Können wir hier unsere Erlösung verlieren? Redet Gott hier, dass wir unsere Erlösung verlieren, wenn wir hier nicht perfekt laufen? Nein. Wovon Gott aber redet, ist, dass wir Lohn verlieren können. Wovor er den Christen warnt, ist, dass er Lohn verlieren kann. Und Lohn ist Position. Die Basis unserer Erlösung ist die Neugeburt. Sie macht uns ein für alle Mal zu Kindern Gottes. Paulus bezeichnet sie als den Grund, den Gott gelegt hat, auf dem man bauen kann. Und das sind dann die Werke, die wir tun, aufgrund dessen, dass wir gerettet sind. Wir tun gute Taten nicht, um gerettet zu werden, sondern wir tun gute Taten, weil wir gerettet sind. Das ist auch ein Unterschied. Du tust nichts Gutes, um gerettet zu werden, du tust Gutes, weil du gerettet bist. Und das müssen viele auch erstmal gerade im Kopf kriegen. Wenn du denkst, dass du Gutes tun musst, um gerettet zu werden, dann bist du falsch in deinem Denken. Dann willst du dich selber erlösen. Und die Bibel sagt, das funktioniert nicht. Aber du tust gute Werke, weil du bereits gerettet bist. Das funktioniert. Weil du hast eine Motivation, du hast eine Liebesbeziehung. Du freust dich an deinem Vater und deswegen willst du Gutes tun. Diese Werke zeigen, wie sehr wir Gott und sein Reich lieben. Sie bestimmen unsere Qualifikation und Position in der Ewigkeit. Und die Werke bestimmen nicht, ob wir gerettet werden oder nicht. Das, was du jetzt als wiedergeborener Christ tust, bestimmt nicht, ob du gerettet wirst oder nicht, sondern es bestimmt deine Position im Reich Gottes. Die Frage der Errettung wurde wo entschieden? Hier. Ein für alle Mal. Eine neue Geburt. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und ich sage schon mal jetzt, du kannst das Alte nicht wieder hervorholen. Du kannst dich nicht wieder zurückgebären in den alten Menschen. Aber wenn wir nachher noch darüber sprechen. Hier ist entschieden worden, ob du gerettet wirst oder nicht. In einem einzigen Moment ist das für immer geklärt worden. Und das musst du wissen. Du hast eine sichere, unerschütterliche Basis. Und von dieser Basis aus kannst du jetzt in aller Ruhe wachsen. Von dieser Basis aus darfst du auch Fehler machen. Darfst du hinfallen. Darfst du schwach sein. Darfst du versagen. Darfst immer wieder aufstehen. Der Gerechte fällt 7-mal und steht immer wieder auf. Amen. Schlag mal 1. Korinther 3,11 auf. Wenn du deine Bibel nicht dabei hast, dann kannst du es hier gucken. Haben wir das nicht? Folien? Nee. Als Text? Haben wir nicht. Gut. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Das ist der Grund, von dem Paulus spricht. Einen anderen Grund kann niemand legen. Jesus Christus ist der einzige Grund für deine Errettung. Es gibt keinen anderen Grund. Ein anderer Grund wäre meine eigenen Werke, meine Anstrengungen, meine Taten, Gott zu gefallen. Paulus sagt hier, einen anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Jesus ist der Grund für deine Errettung. Nichts anderes. Jetzt geht Paulus weiter. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu, Stroh, merkt was? Es geht von ganz wertvollem Material bis runter zu ganz minderwertigem Material. So wird das Bauwerk eines jeden geprüft. Der Tag des Gerichtes wird klar machen, denn mit Feuer wird erprobt werden. Und welche Art eines jedes Werk ist, wird das Feuer zeigen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, wird er Lohn empfangen. Lohn. Steht hier was von ewiges Leben? Von Erlösung? Er wird Lohn empfangen. Jetzt kommt's. Wird er aber Schaden leiden, sprich, es wird verbrennen, wird er selbst gerettet, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also haben wir das in dem Vers nicht, ne? Der taucht irgendwo auf, dann lass es. Okay, lass dann mal das hier. Was bedeutet das? Das ist ein ganz wichtiger Vers. Mit dem Vers ist eigentlich alles erklärt. Der Grund unserer Errettung, Susanne, lass es einfach. Ich brauche das jetzt. Der Grund für unsere Errettung ist alleine Jesus, die Wiedergeburt. Und von diesem Grund aus, sagt Paulus, kannst du nun mit verschiedenen Materialien bauen. Was ist Gold, Silber, Holz, Heu, Stoppel? Was denkst du, was das ist? Was bedeutet das? Meine Werke? Wieso ist das so unterschiedlich, das Material? Was bedeutet das konkret? Werke, die keine Früchte bringen. Die Qualität unserer Werke ist damit gemeint. Die Qualität unserer Werke ist damit gemeint. Mit Gold bauen, Gold ist das wertvollste Material. Das heißt, Gold ist absolute Leidenschaft für Gott. Ich gebe alles, was ich habe, das Beste, was ich habe, setze ich für Gott ein. Das ist mit Gold bauen. Wie kann so ein Leben aussehen? Hier. Eine Kurve, die ziemlich steil, ziemlich gerade nach oben geht. Eine Lebenskurve. Silber. Bronze. Auch noch wertvoll. Bleibt auch im Gericht bestehen. Aber ist vielleicht nicht ganz so. Kann vielleicht die Kurve sein. Seht, die Kurven haben auch manchmal ganz tiefe Einschnitte. Gibt auch Lohn. Und dann kommen wir zu anderem Material. Holz, Heu, Stoppeln. Was passiert mit Holz, Heu und Stoppeln, wenn es ins Feuer kommt? Bleibt was übrig? Nichts. Verbrennt. Und das kann so eine Lebenslinie sein. Ein Flatliner. Eine ganz flache Linie. Ein Christ, der neu geboren wurde, der Kind Gottes wurde, aber der eigentlich keinerlei Entwicklung aufweist. Er bleibt, solange er organisch lebt, auf der Basis eines Kleinkindes stehen. Er wächst kein Millimeter. Alles, was er baut, ist Holz, Heu und Stoppeln. Er geht den leichtesten Weg, er vermeidet jede Anstrengung, er vermeidet es, irgendetwas zu tun. Er wird nie gegen Gott sein, natürlich ist er für Gott. Aber er zeigt eigentlich mit seinem ganzen Leben, dass es für ihn alles ist zu viel, alles zu schwer, alles zu heavy. Ein ganz flaches Leben. Ist er verloren? Ist er verloren? Nein. Was sagt Paulus aber? Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er wird Schaden leiden hier. Welchen Schaden? Keinen Lohn. Keine Position im Reich Gottes. Vielleicht denkst du, naja, Hauptsache gerettet. Okay. Wenn das deine Haltung ist, prima. Die Bibel spricht davon, dass Gott Tränen abwischen muss. Und ich sage, wir werden eine Zeit erleben. Wir werden in das Preisgericht Christi kommen, wir Christen. Wir Christen kommen nicht vor das Gericht Gottes. Wir kommen vor das Preisgericht Christi am Ende der Zeit. Die Bibel spricht von der Bema, der Preisgerichtsbühne. Das ist, war bei den Olympischen Spielen die Bühne, wo die ganzen Preise standen und wo jeder Sportler seinen Preis bekam. Da werden wir stehen. Und dann werden Preise vergeben. Warst du schon mal auf einem Wettbewerb, wo alle einen Preis gekriegt haben und du nicht? So das Gefühl... ist nicht so toll. Du versuchst zwar cool zu bleiben, locker zu bleiben, dir nichts anmerken zu lassen, aber ist dieses Gefühl im Hals. Und dort wird es, garantiere ich dir, noch viel ärger sein. Du wirst auch sehen, all die Gelegenheiten, die Gott dir gegeben hat und wo du abgewunken hast, wo es dir zu viel war, wo dir deine Ruhe wichtiger war, deine Bequemlichkeit in deinem alten, kleinen, erbärmlichen Leben zu bleiben wichtiger war, als ein bisschen in den kalten Wind Gottes zu gehen. Wo dir vielleicht deine Karriere wichtiger war. Wo dir vielleicht der Vorteil wichtiger war. Und da wirst du begreifen, du wirst die Herrlichkeit sehen, die Gott eigentlich, du wirst den Preis sehen, den Gott eigentlich für dich hatte. Denn Gott hat in jedem von uns ein Potenzial reingelegt, das wir erfüllen können. Ein maximales Ziel, das wir erreichen können. Jeder von uns. Und du wirst diesen Lohn sehen können, den du hättest bekommen können. Und das wird ein schrecklicher Moment sein. Und Gott wird Tränen abwischen müssen. Aber es ist zu spät dann. Du kannst nicht das Leben nochmal zurückdrehen. Gott wird Tränen abwischen. Du wirst auch nicht in der Ewigkeit dich mit Selbstvorwürfen zermartern müssen. Aber es ist ein harter Moment. Deswegen warnt uns der Apostel, seht zu, dass ihr vollen Lohn empfangt. Wenn wir auch hier als mal bitten, hey, hilf uns, arbeit mit, bring dich ein. Das sind die Aufforderungen Gottes an dich. Bring dich ein. Manchmal hast du vielleicht auch gar keine Gaben in dir. Aber dann bring dich finanziell ein. Ermögliche es anderen, die Gaben haben, zu funktionieren. Das ist genau das Gleichnis, von dem Jesus sprach mit den Haushaltern, die von ihm verschiedene Summen anvertraut bekamen. Und der eine nimmt diesen Betrag und vergräbt ihn. Und Jesus sagt, hättest du es doch den Geldwechslern gegeben, dann hätte ich es von ihnen mit Zinsen zurückbekommen. Was Gott damit sagt, ist auch zu Christen, gib doch deine Fähigkeiten jemandem, der weiß, was man daraus machen kann, dann hätte ich wenigstens noch Zinsen bekommen. So, dann gib doch wenigstens. Und wenn es vielleicht deine Arbeitskraft ist, wo du sagst, ich bin so unfähig, ich weiß gar nicht, was ich tun kann, aber vielleicht siehst du jemanden, der was tut. Und dann geh hin und sag, kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Und du wirst an seinem Erfolg partizipieren. Du wirst von seinem Lohn abbekommen. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Und genau diese Frage wird dir Christus eines Tages stellen, sagen, warum hast du nicht dich dem zur Verfügung gestellt, der etwas getan hat? Ja, das war nicht so mein Ding. Das war nicht so mein Aber nochmal, es geht hier nicht ums Verlorensein. Du bist ein Kind Gottes. Du bist gerettet. Du wirst in der Ewigkeit leben. Du wirst nicht im Abgrund sein. Auch als schwacher Kind. So groß ist die Liebe Gottes. Deswegen geht es hier ums Verlorensein. Nein. Stellt euch eine Firma vor. Ich bin Besitzer einer Riesenfirma. Ich habe 10 Söhne. Jetzt bin ich alt und tattrig und muss mir langsam überlegen, wer übernimmt meine Firma für meinen Söhnen. Ich kann nicht alle 10 zu CEOs machen, also zu Chief Executive Officers, den Leitern. Also muss ich mir überlegen, wer ist am meisten qualifiziert. Also was mache ich? Ich gucke mir meine Jungs an und Mädchen. Wer zeigt am meisten Interesse an meinem Geschäft? Wer ist der, der am meisten lernen möchte? Nicht der hinter der Macht her ist, sondern ein echtes Interesse hat. Und dann werde ich gucken, und wer ist der, der sich am wenigsten für mein Business interessiert? Und dann werde ich vielleicht rausfinden, da ist eine Person, die sich hundertprozentig ausstreckt danach, mein Geschäft, mich selbst, das Unternehmen zu verstehen und damit zu arbeiten. Und dann werde ich vielleicht einen entdecken, wo ich merke, der ist immer nur im Urlaub, der lässt es immer gut gehen, der ist Sohn, der ist Tochter von Beruf. Und was glaubt ihr wohl, wem ich dann einsetzen werde in Positionen? Ich werde bestimmt nicht den, der immer im Urlaub ist, zum Chef machen. Ich werde den zum Chef machen, der am meisten Interesse zeigt, weil er qualifiziert ist. Und ich werde die anderen gemäß ihres gezeigten Interesses einsetzen. Und wisst ihr, was der kriegt, der immer im Urlaub ist? Was kriegt er? Laut. Das Pflichtteil steht wortwörtlich hier. Pflichtteil. Ein Pflichtteil. So ist es. Tue ich ihm die Kindschaft aberkennen, sage ich, du bist hinfort nicht mehr meine Tochter und mein Sohn? Nein. Er ist meine Tochter und er ist mein Sohn. Denn er ist ja von mir gezeugt worden. Das wird nie von ihm weggehen. Niemals. Stimmt das? Und so bist auch du, wenn du wiedergeboren bist, du bist Tochter, du bist Sohn geworden. Ein für alle Mal. Das wird nie mehr von dir fortgenommen werden. Okay? Aber hier wartet vielleicht auf dich nur ein Pflichtteil. So, und deswegen müssen wir verstehen, die Basis unserer Errettung ist die Wiedergeburt, ist ein unumkehrbarer Akt geistlicher Neuschöpfung Gottes. Wollen die nächste Frage uns stellen? Was geschieht denn in der Wiedergeburt? Machst du mal die nächste Folie? Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, mach mal, irgendwas stimmt nicht, ja. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Johannes 5,24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. 6,47, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Was stellen wir hier fest? Was sagt Jesus? Er ist, er hat. Das ist alles Gegenwart. Du hast in dem Moment, wo du glaubst, das ewige Leben. In dem Moment, wo du glaubst, bist du vom Tod, wohin? Zum Leben durchgedrungen. Es ist bereits getan. Du hast schon jetzt, in diesem Moment, ewiges Leben in dir. Es wird dir nicht erst gegeben werden. Es ist bereits jetzt in dir. Und die Bibel sagt, dass dieses Leben unzerstörbar ist. Wenn es unzerstörbar ist, dann ist es unzerstörbar. Dann kannst auch du es nicht zerstören. Es ist ein einmaliger, endgültiger Akt. Ewiges Leben ist ewiges Leben. Wenn es kein ewiges Leben wäre, dann würde Christus das nicht gesagt haben. Wenn es erst noch entschieden wird, dann hätte Jesus gesagt, wer an den Sohn glaubt, der wird einmal das ewige Leben kriegen. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, den, der mich gesandt hat, der wird, wenn er treu ist, das ewige Leben kriegen. Er wird einmal vom Tode zum Leben durchdringen. Aber Jesus sagt jedes Mal, es ist. Es ist jetzt Wahrheit. Ewiges Leben kannst du nicht verlieren, sonst wäre es nicht ewig. Machst du mal diese andere Folie? Das ist jetzt zum Beispiel so eine Frage, die wir uns hier stellen müssen. Kann ich mehrmals errettet oder erlöst werden? Was ist ewiges Leben? Kann ich ewiges Leben wieder verlieren? Wenn diese Theorie wichtig wäre, dass man seine Erlösung immer wieder verlieren kann, wenn man zum Beispiel zu schwer sündigt oder sich gar von Gott entfernt, dann würde das in ungefähr so aussehen. Ich werde hier wiedergeboren. Dann starte ich zu meinem Leben mit Gott. So, wir haben so einen mäßigen Anstieg. Und dann kriegen wir irgendwo die große Krise und wir stürzen voll ab. Nach der Theologie, dass ich mein Heil verlieren kann, würde ich unter diese Geburtslinie stürzen, also wieder in den Bereich hinein, wo ich vorher war, nämlich wo ich von Gott getrennt bin. Ich bin wieder ein Sünder. So, was muss jetzt nach dieser Theorie wieder passieren? Ich müsste eigentlich hier wieder von Neuem geboren werden, müsste mich dann wieder durch Werke nach oben arbeiten, so zur Neugeburt hin. So, uff, prima, jetzt habe ich es ja wieder geschafft. Oh, wow, das war ganz schön heiß da unten. So, nach einem gewissen Höhenflug bin ich jetzt mal wieder ganz K.O. und müde. Also, jetzt mache ich mal wieder ein bisschen Pause mit meiner Heiligung. Und saus prompt nach unten. Hier kriege ich einen Schreck. Da höre ich so eine Predigt von Uwe Dahlke über Lohn. Gib schnell wieder Gas bis zum Mittwoch. Aber dann Mittwoch wird es wieder schwächer. Und dann kommt irgend sowas und dann schmiere ich richtig voll ab und fall wieder unter die Todeslinie. Letzten Sonntag später denke ich, ich sollte mich wieder mal retten lassen. Es wird mal wieder Zeit. Also gehe ich wieder nach vorne zum Bekehrungsaufruf, arbeite mich wieder hier in die Erlösung rein. Und ihr seht, so geht es dann immer weiter. Das würde passieren, wenn ich meine Erlösung wieder verlieren kann. Genauso würde das aussehen. Weißt du, wenn das so wäre, was die größte Gnade eigentlich wäre? Dass Gott mich am besten gleich hier sterben muss. Gleich hier, am Tag meiner Wiedergeburt am besten. Warum? Ich meine, ich verzichte doch auf diese 20, 30, 40 Jahre, wenn hier ein echtes Risiko ist, dass ich in dieser Zeit nochmal wieder mein Heil verlieren kann. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, was ist denn 30 Jahre Leben gegen ewiges Leben? Dann wäre es doch die größte Gnade, wenn Gott mich hier einfach sterben lässt. Das sollte doch eigentlich unser Gebet wirklich sein, nach dem Begriff, wenn, oh bitte, lieber Gott, und morgen schickt mir meinen Herz einfach. Amen oder Amen? Ist es logisch oder logisch? Weil alles andere wäre ein Minenfeld. Ja? Und das macht so keinen Sinn. Das finden wir auch nicht in der Bibel. In Hebräer 7, 16 heißt es, es ist die Kraft unzerstörbaren Lebens. Das Leben aus Gott kann nicht mehr zerstört werden. Die Wiedergeburt ist ein Akt, der nicht mehr zerstört werden kann. Du kannst nicht mehr von Gott getrennt werden. Ich möchte auf ein paar Fragen eingehen, die in dem Zusammenhang sehr oft gestellt werden. Da gibt es die Frage, ja, aber was ist, wenn ich Gott den Rücken kehre? Wenn ich heute sage, ich habe keinen Bock mehr mit Gott zu gehen, dann sage ich dir, niemand, der Gottes Geist in sich hat, wird Gott je wirklich verlassen wollen. Warum? Es mag sein, dass du schwach wirst mal. Es mag sein, dass Phasen in dein Leben kommen, wo du eine Krise mit Gott hast. Ja? Wir alle, die wir länger Christen sind, haben das schon erlebt. Es gibt eine Gestalt in der Bibel, die das sehr wunderbar zeigt, König David. David kam in eine Phase seines Lebens, wo er faul wurde und träge, er zog nicht in den Krieg, wo er hätte hin müssen. Stattdessen döst er auf seinem Tempeldach, also seinem Palastdach herum, sieht eine tolle Frau, wird ganz wild, sein Blut gerät in Wallung, er lässt die Frau zu sich kommen, schläft mit ihr. Unglücklicherweise ist die Frau eines seiner besten Generäle. Unglücklicherweise wird sie schwanger und nun versucht er das Ganze zu vertuschen. Er stellt den General an die vorderste Front per Befehl mit der teuflischen Absicht, dass dieser gute Mann bei dem Angriff getötet wird, sodass die Frau zur Witwe wird und er dann legales Recht hat, diese Frau zu heiraten. Das klappt doch alles. Mann stirbt, David heiratet und dann kommt der Prophet Nathan aufs Spielfeld. Und erzählt ihm eine gruselige Story von einem Mann, der einem reichen Bauer, der einem armen Mann sein einziges Schäflein wegnimmt, um es seinem Gast vorzusetzen, um seine eigenen Schafe zu sparen. Und David sagt, dieser Mann muss sofort des Todes sterben, aber vorher hat er noch siebenfach zu erstatten, was er dem Armen geraubt hat. Und der Prophet sagt, du bist dieser Mann. Wir müssen uns das vorstellen, damals für den König. Das wäre nicht das erste Mal gewesen, dass ein unbequemer Prophet sofort mit dem Laserschwert, ne, den Kopf kürzer gemacht wurde. Aber David fällt vor seinem ganzen Hofstaat auf die Knie von seinem Thron und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, an dir habe ich gesündigt, Blutschuld auf mich geladen. Er beschönigt seine Sünde nicht, er versucht nicht zu vertuschen. Es kommt eine echte Reue auf ihn. Und das ist der Unterschied, wenn der Heilige Geist im Leben eines Christen ist, der gesündigt hat. Der Heilige Geist wird uns immer zum Kreuz bringen, wird uns immer dahin bringen, dass wir für unsere Sünde Vergebung haben möchten. Der Heilige Geist wird uns immer dahin bringen, dass wir, auch wenn wir gesündigt haben, unsere Sünde nicht schönreden, sondern dass wir uns überführen lassen. Das ist der Unterschied, wenn ein Mensch wiedergeboren ist. Und das ist genau auch der Unterschied, wenn ein Christ nur ein Scheinchrist ist und nicht wiedergeboren ist, dann wird er auch immer versuchen, seine Sünde noch recht zu verteidigen. David hat das nicht getan. Es gibt sogar im Psalm 32,4 diesen Vers von David, Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, so dass mein Lebenssaft vertrocknete. Darum bekannte ich dir meine Schuld und meine Sünde verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich werde dem Herrn alle Übertretungen bekennen. In diesem Moment vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Was macht Gott, wenn du als Christ sündigst? Seine Hand kommt schwer auf dich. Das ist auch das, was wir heute vorhin gehört haben, Gericht. Gericht nicht, um dich zu bestrafen, Gericht, um dich zurechtzubringen, auf den rechten Weg zurückzuführen. David hat sich zurückführen lassen. Er war Christ, er war wiedergeboren. Und ihr seid Christen wiedergeboren. Und Gott wird euch immer zurückführen. Manchmal durch Gericht, aber wird euch immer, immer zurückführen. Und das ist auch die nächste Frage. Was ist, wenn ich zu schwer sündige? Die Bibel belehrt uns, dass es keine Sünde gibt, die nicht vergeben werden kann. Die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagt, dass wir gar nicht mehr willentlich, absichtlich sündigen können, wenn wir zu neuem geboren sind. Kannst du mal gucken, ob wir den Vers zufällig haben? Nee. Geh nochmal zurück. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 9. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht mehr sündigen. Denn sie sind von Gott geboren. Dieser Vers steht im Präsens in einer bestimmten Aorusform und exakt übersetzt bedeutet das Folgendes. Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht mehr ausdauernd, vorsätzlich, permanent, ohne Reue, sündigen. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht mehr dauernd, vorsätzlich, absichtlich, reuelos sündigen. Das ist die Meinung dieses Textes. Das heißt, Kinder Gottes können zwar sündigen, aber sie bleiben nicht in der Sünde. Kinder Gottes können sündigen, aber sie werden überführt von ihrer Sünde und bekennen ihre Sünde. Das ist der Unterschied zum Nichtchristen oder zum Scheinchristen. Und das ist das, was Johannes sagt. Ne? Sie bleiben in ihm. Ist das nicht herrlich? Wir werden in ihm bleiben. Warum? Weil der Heilige Geist in uns wohnt und uns erhält. Die nächste Frage ist die, was ist aber mit Christen, die sich völlig von Gott abwenden? Uwe, ich habe Christen gesehen, die haben sich vollkommen von Gott abgewendet. Was ist mit denen? Im Hebräerbrief steht doch, wenn wir geschmeckt haben, die ersten Anfänge und uns dann abwenden. Regel Nummer 1 ist 1. Samuel 16,7. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wer bist du? Der Herr oder ein Mensch? Du bist ein Mensch. Was siehst du? Was vor Augen ist. Du siehst, jemand ist abgefallen. Dann frage ich dich, was hast du gesehen? Ah ja, ich habe gesehen, wie er das und das getan hat und das und das und das. Das macht doch kein Christ. Dann frage ich dich, was hättest du gedacht, wenn du David gesehen hättest, den König? Aha. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz an. Regel Nummer 1a. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Regel Nummer 1b. Was geht dich der an? Folge du mir nach. Sondern hier sind wir schon mal ganz frei davon, den anderen und sein Heil beurteilen zu müssen. Es steht uns gar nicht an, Punkt. Weil wir es gar nicht wissen. Heißt es, dass wir das Maul halten müssen, wenn das ein guter Freund von uns ist? Nein, wir warnen ihn. Wir sagen, hör mal, mit deinem Verhalten, überprüf dein Herz. Wo stehst du eigentlich? Aber ich kann nicht sagen, du bist jetzt abgefallen. Das kann nur, wenn einer beurteilen, Gott. Und dann ist er nicht abgefallen, wie wir gleich sehen werden. Regel Nummer 2 ist, wer angefangen hat, mit dem Herrn zu gehen,
und geht danach nie mehr mit dem Herrn, verlässt den Herrn, verlässt den Weg Gottes, zeigt damit eins. Jetzt hör gut zu. Er ist niemals von Neuem geboren gewesen. Wer den Herrn wirklich verlässt, ist niemals von Neuem geboren gewesen. Der hat das hier nie erlebt. Nie. Er war bestenfalls ein wenig religiös. Religiös interessiert. Auf einem religiösen Trip, auf einem christlichen Trip. Einmal probieren, wie der christliche Weg so ist. Aber in seinem Herzen hat er nie an Gott geglaubt. Sein Herz hat Gott nie wirklich gehört. Er hat auch Gott nie erlaubt, seinen alten Menschen zu töten. Er hat nach außen mitgespielt. Und das ist das, was du gesehen hast, wo du dachtest, ja, aber er ist doch ein Christ. Und da ist auch unser Problem, wie definieren wir denn oft Christen? Wir denken, ein Christ ist einer, der in den Gottesdienst kommt, der da sitzt, ja, der vielleicht sogar eine Bibel dabei hat, obwohl ich sie als Christ gar nicht dabei habe, der vielleicht sogar in seiner Bibel rummalt, das muss doch ein Christ sein. Und ich habe auch gesehen, der hat was ins Opfer geworfen. Ne? Der Herr sieht das Herz an, wir sehen, was vor Augen ist. Im 1. Johannes 2,19 steht, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Sondern auch hier geht es nicht um die. Jetzt können wir sagen, oh, wir sind alles im letzten Jahr aus dem CZK rausgegangen. Haha. Das CZK ist nicht das Reich Gottes. Das CZK ist nicht der Himmel. Ja? Wir sind ein Zimmer im Reich Gottes. Und wir können als Christen schon mal auch die Zimmer wechseln. Das hat mit deinem Heil überhaupt nichts zu tun. Es geht hier um von Gott wegzugehen. Und hier sagt der Apostel, es sind etliche mit uns ausgegangen. Aber sie waren nicht von uns. Und was ist das Zeichen dessen, der von Gott ist? Er bleibt. Er bleibt. Er bleibt. Egal was passiert, er bleibt. Egal wie viel Enttäuschung, egal wie viel Schwachheit, egal was passiert, er bleibt. Matthäus 13,19. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist. Bei dem auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Das haben wir oft erlebt. Aber er hat keine Wurzel in sich. Er ist wetterwendig. Und wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt wegen dem Wort, so fällt er sogleich ab. Warum fällt er ab? Weil er keine Wurzel hat. Was ist die Wurzel? Was denkst du, was die Wurzel ist? Wiedergeboren. Die neue Geburt. Den Geist Gottes in mir. Das ist die Wurzel, der Anker der Seele. Der Anker, der bis hinter den Vorhang reicht, wie es im Hebräerbrief heißt. Das ist die Wurzel. Die sind nicht wiedergeboren, deswegen fallen sie auch ab. Wer wiedergeboren ist, hat eine Wurzel, hat einen Anker. Was kann er nicht? Abfallen. Die Wurzel hält ihn fest. Egal, wie man daran rüttelt. Das Haus, das auf Fundament gebaut ist, egal, wie sehr der Sturm daran rüttelt, es kann nicht umfallen. Bei dem unter die Dornen gesät ist, das ist der, der das Wort hört, aber die Sorgen der Welt, der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Andere werden auch interessieren sich fürs Christsein, aber sie sind nicht imstande, das, was sie hören, im Leben umzusetzen. Die Sorgen sind größer. Und ihr Leben und ihr Reichtum und was alles. Gott ist nicht gegen Reichtum, aber wenn Reichtum dein Gott wird, du kannst keine Wurzel entwickeln. Es kommt nicht zur Wiedergeburt. Du spielst ein bisschen Religion, aber alles andere erstickt dich dann. Und dann sagt Jesus, und dann gibt möchte den Gott nicht mal in seinem eigenen Leben erleben. Wenn er nicht mal in seinem eigenen Leben wirken lassen kann. Hand mich um weiter. Und gleich fertig. Bei dem auf das gute Land gesät ist, das ist der, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach und der dritte 30-fach. Und hier sehen wir auch wieder diese Unterschiede. 100-fach, 60-fach, 30-fach. Wir haben vorhin diese PowerPoint-Präsentation gehabt mit den verschiedenen Linien. Das ist das. 100-fach, 30-fach, 60-fach und manche einfach. Aber ist der Unterschied ist, es ist auf das gute Land. Und was ist, wenn Samen auf gutes Land fällt? Was passiert dann? Was passiert dann? Er schlägt Wurzeln. Amen. Er kann nicht ausgerissen werden. Amen. Und wir müssen erkennen, man kann nicht aus der Wiedergeburt fallen, denn die Wiedergeburt schlägt Wurzeln. Und Wiedergeburt hat nichts mit einem religiösen Ausflug ins Christentum zu tun. Letzte Frage. Aber kann man nicht gegen den Heiligen Geist sündigen? Jesus spricht doch, dass die Sünde nicht vergeben werden kann. In Matthäus 12, 32 sagt Jesus, wer dem Sohn Gottes widerspricht, dem kann vergeben werden. Wer aber bewusst gegen den Geist Gottes redet, der wird nirgendwo und niemals Vergebung finden. Was meint Jesus hier? Wer bewusst gegen den Geist Gottes redet. Wisst ihr, in welchem Zusammenhang Jesus das gesagt hat? Er hatte Wunder und Zeichen getan. Pharisäer standen außenrum und haben das gesehen, Schriftgelehrte. Und sie haben gesagt, dieser Mann treibt Dämonen durch die Kraft des Teufels aus. Und Jesus belehrt sie und sagt, kein Haus ist in sich selber uneins. Der Teufel wird sich nie selber durch sich selber austreiben. Und dann sagt Jesus zu ihnen das. Was er ihnen sagen will, ist, ihr habt hier gesehen, was der Geist Gottes tut. Und ihr wisst es. Und wider eures besseren Wissens habt ihr dagegen gesprochen. Was Jesus ihnen sagen will, ist, was kann Gott denn eigentlich überhaupt noch tun vor euren verhärteten Augen, um euch zu überzeugen? Ihr lasst euch doch noch nicht mal durch Wunder überzeugen. So, was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Die Bibel sagt uns ganz klar, dass niemand zu Gott kommen kann, außer durch Gott. Johannes 6, 44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Niemand kann zum Vater kommen, zum Sohn kommen, außer der Vater zieht ihn. Niemand von euch ist zu Jesus gekommen durch sich alleine. Darum darfst du auch niemand sagen, ja, als ich mich gerettet habe oder als ich den Herrn angenommen habe, so dass der Herr hat dich gefunden. Aber jetzt pass mal auf, was passiert, wenn jetzt der Geist Gottes, nehmen wir mal an die Ilka, die ist jetzt ungläubig, ne, die ist so richtig Heide, jetzt kommt der Geist Gottes auf die Ilka, in einem Moment sieht sie jetzt ihren Status, sie spürt, sie braucht Vergebung, sie merkt das jetzt und jetzt sagt sie trotzdem, nö. Welche Möglichkeit hat Gott jetzt noch, ihr zu zeigen, dass sie gerettet werden muss? Sag mir es mal. Welche Möglichkeit hat Gott noch? Wenn Gott sich ihr selber offenbart, vor ihr steht, sie überführt, keine mehr. Selbst wenn Gott wollte, es gibt nichts mehr, was er tun kann. Dieser Mensch hat Gott selber gesagt, hey Gott, ich will nicht. Und deswegen ist es eine Verfehlung. Wir reden hier nicht von einer Tat, Zielverfehlung, die nicht vergeben werden kann. Nicht, dass Gott sagt, jetzt bin ich beleidigt. Ne? Ilka, du hast Nein gesagt. By the way, in Hiob steht, dass Gott 3-4 Mal im Leben eines Menschen kommt. ist nicht, dass Gott nur einmal kommt. Aber Gott weiß ganz, ganz genau, wann ein Mensch wirklich endgültig gesagt hat, hau ab aus meinem Leben. Ich will mit dir nichts zu tun haben, Gott. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Gott kann nichts mehr machen. Dieser Mensch hat Gott selber die Tür ins Angesicht zugeschlagen. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist nicht, wenn du vielleicht zum 40. Mal wieder heimlich geraucht hast oder gesoffen hast, weil du das ja Gott versprochen hast, es nicht zu tun. Oder hast doch heimlich im Internet zum 500. Male auf eine bestimmte Seite gesurft. Und dann denkst, jetzt habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist getan. Und jetzt kommt plötzlich im Internet an so einem Bildschirm zu spät. Sünde gegen den Heiligen Geist. Ne? Ja, wir lachen, aber viele Christen glauben, dass das so läuft. Das ist nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das ist andauernder Ungehorsam und Schwäche als Christ. Und Gott wird dir die Flausen schon austreiben. Machst du mal. Der wirklich Geborene, von neuem Geborene, kann nie mehr abfallen. Warum? Weil Gott selber in ihm lebt und ihn erhält. Epheser 4,30. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Was ist ein Siegel? Warum versiegelt man einen Brief oder eine Urkunde oder ein Paket oder verplombt es? Was denkst du? Dass es kein Fremder aufmacht, dass es ungeöffnet der Inhalt sicher an seinen Bestimmungsort kommt. Warum sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt? Versiegelt. Damit du von Punkt A auch sicher nach Punkt B kommst. Das heißt, von der Erde in den Himmel. Darum bist du versiegelt. Epheser 1,4. Diesen Heiligen Geist hat Gott uns als ersten Anteil am himmlischen Erbe gegeben, das wir bekommen sollen. Er verbürgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung, die wir noch erhalten. Exakt übersetzt heißt es Unterpfand. Für was nimmt der Kiosk vorne am Eck Pfand auf die Sprudelflasche? Warum? Damit er sie zurückkriegt. Warum gibt Gott dir ein Pfand auf dein ewiges Leben? Warum gibt Gott dir ein Pfand? Schwer, ne? Gott mir ein Pfand? Das ist eine völlig neue Konzeption, habe ich noch nie nachgedacht. Oder? Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben als ein Pfand. Wenn ich von ihm 1000 Euro haben möchte, so, und jetzt gebe ich ihm etwas von größerem Wert als 1000 Euro, wird er mir die 1000 Euro geben? Ja. Warum? Weil er weiß, er hat einen Gegenwert. Und dieser Gegenwert wird garantieren, dass er das, was ich mir von ihm geliehen habe, zurückkriegen wird. Oder was ich ihm versprochen habe. Gott hat dir seinen Geist gegeben. Gott selber lebt bereits jetzt in dir. Als Pfand. Und Gott sagt, wenn du das bekommen hast, und du hast meinen Sohn bekommen, dann wirst du auch ganz sicher das andere bekommen. Wisst ihr, unser Problem ist, wir wissen gar nicht, den Heiligen Geist zu schätzen. Wir wissen gar nicht, was es bedeutet. Deswegen sitzen wir auch so da, ungläubig staunend. Der Geist Gottes lebt jetzt in dir. Gott selber wohnt in dir. Der allmächtige Gott hat in dir vom Moment deiner Wiedergeburt Wohnung in dir genommen. Und dieser Gott in dir verspricht dir, ich werde dich ans Ziel bringen. Halleluja. Ich muss keine Angst mehr haben, abzufallen. Ein Stärkerer ist in mir, der mich ans Ziel bringt. Philipper 1,6. Und ich bin darin in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Gott hat in dir angefangen und Gott wird auch vollenden. Halleluja! Das ist ein Grund, sich zu freuen. Gott wird dich vollenden. Du bist nicht mehr von dir selber abhängig, von deiner Schwachheit. Du musst auch keine Angst haben, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Gott wird es für dich schaffen. Und deswegen sagt Paulus auch, betrübt den Heiligen Geist nicht. Der Heilige Geist ist dazu da, dir zu helfen, dass du auch deinen vollen Lohn einmal bekommst. Erhalten tut er dich sowieso und dein Leben. Aber er will eben auch, dass du vollen Lohn bekommst. Und wenn du dich gegen sein Erziehen wehrst, betrübst du ihn. Und Paulus sagt, tu das nicht. Dämpfe den Geist nicht. Erlaube ihm, dich in das Maximum deiner Berufung, die du hast, zu bringen. Und ich möchte abschließen mit der Frage, die sich jetzt der ein oder andere stellt, aber wie kann ich denn wissen, dass ich wirklich wiedergeboren bin und nicht irgendeine Attrappe bin? Im Römer 8,15 heißt es, denn ihr habt nicht mehr einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, lieber Vater. Denn der Geist selber gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. In dir ist kein Geist der Furcht. Johannes sagt, wahre Furcht ist nicht in der Liebe, denn wahre Liebe treibt alle Furcht aus. Wenn du dich noch fürchtest, dann hast du Gott noch nicht ganz verstanden. Wenn du vor Gott noch Angst hast, dann hast du ihn noch nicht wirklich verstanden. Paulus sagt, wir haben keinen knechtischen Geist empfangen. Wir haben keinen knechtischen Geist mehr empfangen. Und der Geist gibt dir Zeugnis, dass du Gottes Kinder bist. Wenn du lernst, in den Jahren vor dir auf den Heiligen Geist zu hören, wird das Zeugnis, dass du ein Kind Gottes wirst, immer stärker in dir sein, dass du es bist. Du wirst es wissen. Du wirst es spüren. Du wirst auch selbst in schweren Zeiten, wo du vielleicht mal so richtig daneben langst, noch wissen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich habe daneben gelangt, aber ich bin trotzdem ein Kind Gottes. Du wirst wissen, dass dir vergeben ist. Du wirst wissen, dass wann immer du kommst, du Vergebung empfängst. Und es wird immer schwerer für den Teufel, dich unter Verdammnis zu bringen. Und wenn du das verstanden hast, dass du dein Heil nicht mehr verlieren kannst, dann hast du ein sicheres Fundament, von dem aus du steil nach oben deine Berufung wachsen kannst, weil du keine Energie mehr verschwenden musst, dir die Liebe des Vaters zu verdienen. Denn diese Liebe ist bereits überfließend auf dir. Machen wir die letzte Folie. Einige Zeichen, dass du ein Kind Gottes bist, sind die: wenn du Vergebung für dich suchst und die anderen gewährst. Ein echter Christ, ein wiedergeborener Christ, wenn er gesündigt hat, wird er auch immer, auch wenn es zur Zeit manchmal geht, schließlich Vergebung bei Gott suchen und wird auch denen vergeben wollen, die an ihm gesündigt haben, oder wird auch zu anderen gehen und sagen, bitte vergib mir. Ein weiteres Zeichen ist, wenn du Gott gefallen möchtest und es auch ernsthaft versuchst, ihm zu gefallen. Wenn dein Leben eine Tendenz ist, ich möchte Gott gefallen, ich möchte Gott mit meinem Leben gefallen, dann kannst du sicher sein, dass du wiedergeboren bist. Ein weiteres Zeichen ist, wenn du aufstehst, nachdem du gefallen bist. Der Gerechte fällt 7-mal und steht immer wieder auf. Das Zeichen des Gerechten ist, er steht auf. Wenn du in Prüfungen dranbleibst und nicht wegläufst, was hat Johannes gesagt? Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Wir sind von denen, die bleiben und die nicht weggehen. Auch in harten Prüfungen nicht abhauen. Ein weiteres Zeichen ist, wenn du Gemeinschaft mit anderen Christen suchst. Wenn es dich verlangt, mit anderen Christen zusammen zu sein. Egal, auch wenn sie schwach sind. Wenn du gerne kommst, um Gemeinschaft zu haben. Wenn du glaubst und vertraust und mit Gott aktiv Risiken eingehst, ein weiteres Zeichen, dass du wiedergeboren bist. Und paradoxerweise, wenn du dir darüber Sorgen machst, ob du wirklich wiedergeboren bist, das ist das sicherste Zeichen. Ich hatte mal mit jemandem gesprochen, in Tränen aufgelöst auf der Konferenz. Ich glaube, ich habe gegen den Heiligen Geist gesündigt und ich bin abgefallen vom Herrn. Und dann habe ich gesagt, dein Zustand, so wie du jetzt dastehst und deine Tränen zeigen, dass das absolut unmöglich ist. Jemand, der Gott nicht liebt, kann nicht weinen über seine Schuld und macht sich auch über sein Heil keine Sorgen. Wenn du über dein Heil echte Sorgen machst, dann ist es das sicherste Zeichen, dass du gerettet bist. Amen. Machst du die letzte Folie? Ich möchte gern, dass wir das zusammen lesen als Abschluss. Gottes grenzenlose Liebe. Wenn Gott für uns ist, lies es mit mir, wer kann dann gegen uns sein? Gott, der für uns seinen eigenen Sohn geopfert hat, sollte er uns noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand. Denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist vom Tode auferweckt worden und tritt jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Denn da bin ich ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Himmel noch Hölle oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er in uns, in Christus Jesus, unserem Herrn, bewiesen hat. Und Paulus sagt, ihr seid um einen teuren Preis erkauft, ihr gehört euch nicht mehr selber. Und deswegen kannst du dich auch selber nicht mehr aus der Hand Gottes reißen. Amen. Vater, und ich bete jetzt, dass du, auch wenn es eine lange und vielleicht schwere Predigt war, diese Wahrheiten in unserem Herzen fest